Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts «Schule im digitalen Wandel». Heute reden wir über Schülerpartizipation und Schülerinnenpartizipation. Dazu habe ich einen interessanten Telefongast bei mir. Lennart, wer bist du?
Ja, ich bin Lennart Elias Seimels. Ich komme eigentlich aus dem kleinen Saarland in Deutschland, war die letzten Jahre Landesschülersprecher im Saarland und Generalreferent der Bundesschülerkonferenz und habe über meine Zeit ein Buch geschrieben, über das Schulsystem und wie es aus Sicht von SchülerInnen besser sein könnte.
Wie kommt man zu deinem Posten, den du gehabt hast?
Man wird gewählt. Das fängt ganz klein an. Die einzelnen Schulklassen bei uns wählen Klassensprecher und Schülersprecher. Die Schülervertretung der Schule wählt dann Landesdelegierte. Die Landesdelegierten unter sich wählen dann die Landesschülervertretung mit seinem Vorsitzenden. Die Landesschülervertretung wählt dann wiederum Bundesdelegierte. Und diese Bundesdelegierten treffen sich dann zur Bundesschülerkonferenz und wählen dann dort ihren Vorstand.
Das heißt, man könnte eigentlich das mit einem wirklich klassischen politischen System vergleichen, wie es basisdemokratisch von unten nach oben geht.
Genau, ganz richtig, ja.
Und jetzt hast du diese Ämter inne gehabt, bist doch viele Instanzen gegangen. Was kann man denn als Schülerinnen oder Schülervertreter überhaupt bewirken?
Das kommt immer auch ein wenig auf den Bereich an. Es ist bei uns so, gerade auch auf den Ebene der einzelnen Bundesländer, dass wir in verschiedenen Themenbereichen von der Regierung angehört werden müssen, in anderen nicht. Und dann geht es halt eben so ein bisschen um auch eine gute Lobbyarbeit zu machen. Letztendlich sind wir nichts anderes als Lobbyisten für die Rechte von Schülerinnen und Schülern, nur eben in einem demokratischen und politischen System.
Das ist bei uns, glaube ich, nicht so gesetzlich verankert wie bei euch. Kannst du mir mal ein paar Beispiele geben, wo dich der Gesetzgeber anhören muss und bei Themen, wo ihr auch sonst Mitspracherecht habt, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können?
Ja klar, also zum Beispiel unsere Bundesländer haben Schulmitbestimmungsgesetze. Darin ist festgeschrieben, wie die Schulen, aber auch die Kommunen und die Landesebene SchülerInnen zu beteiligen haben. Dortige Änderungen zum Beispiel müssen wir angehört werden, wenn es um das Thema Fachkonferenzen geht, also die Gremien, in denen festgelegt wird, welche Themen in der Schule durchgenommen und besprochen werden. Auch da müssen wir angehört werden und so zieht sich das dann quasi durch.
Kannst du das an einem ganz konkreten Thema aufmachen, was du mal erlebt hast in deiner Amtszeit, was besprochen wurde?
Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel die Reform im Saarland gehabt von 8 Abiturjahren wieder auf 9 Abiturjahre hochzugehen. Und da ging es dann darum, welche Fächer wollen wir zusätzlich implementieren, zum Beispiel bei uns das Fach Medienpädagogik. Es ging darum, wie viele Praktika haben die Schülerinnen und Schüler während ihrer Laufbahn, wie lange sind diese. Da ging es dann auch zum Beispiel darum, dass sich herauskristallisiert hat, die Schülerinnen und Schüler wollen weniger Nachmittagsunterricht. Auch das ist dann etwas, was wir innerhalb dieser Reform durchgesetzt haben. Das ist jetzt zum Beispiel so ein praktisches Beispiel.
Das tönt sehr praktisch. Wie kann man denn in einem System wie in der Schweiz, wie würdest du uns empfehlen, das zu implementieren, jetzt gerade auch auf kleiner, auf Schulebene, falls das noch nicht der Fall ist, was wäre sinnvoll, mit was fängt man an?
Ich habe schon kennengelernt, auch in der Schweiz gibt es anscheinend sowas wie eine Bundesschülervertretung. Ich kenne den Namen nicht genau, mit denen stand ich auch in Austausch während meiner Zeit in der Bundesschülerkonferenz hier in Deutschland und Da wurde mir auch viel davon berichtet, dass eben diese Unterebenen, die wir auch haben, also das ist so von unten hinauf, von Klassensprecher über kommunale Ebene, über Landesebene bis dann zur Landesebene, es gar nicht gibt, sondern halt einfach die Schulen direkt in die Landesebene wählen, aber die meisten wissen davon gar nichts, kennen davon gar nichts. Also da wäre es natürlich die Frage, ob es Sinn machen würde, eben da schon mal im Kleinen auch gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jede Schule schon mal so eine Schülervertretung hat und dass die dann eben auch aufgeklärt werden und wissen, welche Möglichkeiten sie haben, sich dann eben auch in der Schweiz zu engagieren. Aber letztendlich sieht man das auch hier in Deutschland, dass es da ab und zu Probleme gibt, wenn eben die Schulen keine Schülervertretung haben oder die Schüler darüber nicht aufgeklärt werden. Also ganz los wird dann das Problem nicht. Aber durch diese gesetzliche Verankerung, die wir hier in Deutschland haben, ist natürlich ein klarer Rahmen gesetzt, an dem man sich auch immer halten kann.
Ich habe inhaltlich einfach festgestellt, ich bin Grundschullehrer bei uns. Und wenn es bei uns in der Oberstufe oder der Grundschule um Schülerparlamente geht oder um Schülerpartizipation, ich kann bewusst nur die weibliche Form, damit es einfach ist, dann habe ich festgestellt, dass es häufig dann, entweder gibt es so, dass man lässt sie zwar ein bisschen mitdiskutieren, aber es hat dann keine echte Wirkung nachher, was daraus entsteht. Also es ist so ein bisschen Symbolpolitik auf Kinder- und jugendlicher Ebene. Oder es gibt den anderen Fall, dass man zwar wirklich mitbestimmen kann, aber dann irgendwie die Themen nicht da sind und man dann so in eine Wunschkultur verfällt, die dann auch nicht realistisch ist und das Ganze versandet dann wieder. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, also mit dieser Scheinpartizipation, also wir lassen sie mal reden, aber zuhören tun wir nicht. Auch die Probleme haben wir gerade dann, wenn es eben in Themengebiete geht, wo es gesetzlich noch nicht abgesteckt ist, dass wir dort angehört werden müssen. Da heißt es einfach, gutes Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen zu haben. Was wir eben auch ganz oft merken, ist an Schulen, wo sich Schülervertretungen neu gründen, wir dann dorthin kommen und der Schulleiter sagt dann, ja, aber bei uns hat eh keiner Interesse, sich da zu beteiligen. Was sollen die, wie sollen die sich denn eigentlich beteiligen? Da haben wir immer gesagt, wir halten mal bei Ihnen ein Seminar für die Schüler, einen kurzen Input-Vortrag, was laut Gesetz schon ihre Rechte und Möglichkeiten sind, wie sie Schule mitbestimmen können. Und in dem Moment, wo die SchülerInnen dann aufgeklärt waren, gemerkt haben, ich habe Rechte, ich habe klare Rechte, auf die kann ich mich berufen und mit denen kann ich tatsächlich auch das Lebensumfeld, in dem ich die meiste Zeit meines Tages verbringe, verändern. Dann war plötzlich die Motivation ganz groß und sie hatten dann auch Lust gehabt, mitzudiskutieren, sich einzubringen. Da ist aber halt eben ja auch dann die Aufforderung von Seiten der Politik, einfach diese Rahmenbedingungen zu schaffen, weil letztendlich ist es schwierig für die Schüler selbst, sich diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Da braucht es dann ein bisschen Unterstützung.
Ja, das habe ich auch festgestellt, weil Kinder oder Jugendliche im jungen Alter, die trauen sich ja häufig auch nicht, oder? Und die kennen das auch nicht, wenn man schon ein bisschen älter ist, wie ihr im Abitur vor kurzer Zeit, ist die Debattierfähigkeit auch eine andere. Aber man kann es trotzdem auf einfacher Ebene auch in den unteren Stufen machen. Das ist ja bei uns im Lehrplan verankert. Das hätte in dem Sinn schon eine Berechtigung, es wirklich auch auszuleben.
Auf jeden Fall. Ich meine, letztendlich ist es so, Partizipation ist in jedem Alter möglich. Man muss eben nur die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Wir zum Beispiel sehen ganz oft so einen Bruch in den Kindertagesstätten. Also bevor es in die Schule geht, legen die Kindertagesstätten viel Wert darauf, den ganz kleinen Kindern beizubringen, sich einzubringen und selbstständig Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, eigentlich haben sie eine ziemlich gute Grundlage, um selbst Meinung zu äußern, natürlich in ihrem Umfang und auch selbst Entscheidungen treffen zu können. Und aber in dem Moment, wo die Schüler in die Grundschule kommen, sind sie plötzlich in einem erstmal sehr erschlagenden System, weil sie sind es nicht gewohnt, sie sind die Umgebung nicht gewohnt und in einem sehr hierarchischen System. Von oben herab, die Lehrkraft steht da und die weiß alles und ich bin erstmal erschlagen als Kind und all das, was die Kitas, die Kindertagesstätten vorher geleistet haben, ist plötzlich wieder weg. Man kann wieder von vorne anfangen. Also es ist wichtig, einfach früh anzufangen, aber es dann eben auch kontinuierlich durchzuziehen und kontinuierlich dem Alter entsprechend den Kindern auch zu vermitteln.
Hat denn Partizipation auch seine Grenzen und wo?
Partizipation hat natürlich auch Grenzen. Das ist natürlich aber auch eine Frage des Alters. Ich kann unterschiedliche Altersklassen unterschiedlich viel partizipieren lassen, aber zum Beispiel auch beim Thema Datenschutz, so als ganz praktisches Beispiel, wir haben so Klassenkonferenzen, da kommen alle Lehrkräfte der Klasse zusammen und diskutieren über Probleme, die es in der Klasse gibt. Dort müssen wir auch oder können wir auch dabei sein. Jedoch, wenn es um Themen wie Versetzungsentscheidung oder Notengebung geht, Klassenkameraden quasi, müssen wir den Raum verlassen, weil es da einfach dann um Datenschutz geht. Wir dürfen einfach nicht wissen, wie ist der Lernstand von meiner Klassenkameradin, sondern das sind natürlich Sachen, die für unsere Ohren nicht bestimmt sind. Und da ist es einfach wichtig zu schauen, in welchem Rahmen können und wollen sich die SchülerInnen integrieren und dann da entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Letztendlich ist es aber auch so, und wir erleben das ja auch in Deutschland gerade mit der Wahlalterdebatte, Wahlalter auf 16 senken, auf EU-Ebene ist es jetzt schon passiert, dass sowas aber wandelbar ist. Also jetzt, wo wir einfach merken, ja, die jungen Menschen, die haben schon besseres politisches Wissen, die sind politisch interessierter, die lernen das früher in der Schule, die sind vielleicht differenzierter geworden, dann kann man sowas natürlich anpassen. Also das ist ein dynamischer Prozess, den man einfach am besten gemeinsam mit allen Verantwortlichen, also mit Lehrer, Eltern, Schüler zusammensteckt.
Ja, den Prozess, den sind wir in der Schweiz ja auch ein bisschen am Aufweichen. Das Stimmrechtsalter ist je nach Region, zum Beispiel im Kanton Glarus, das ist eine Bundesebene bei uns, auf der kantonalen Ebene wurde das Stimmrechtsalter auf 16 gesenkt, aber national hat das immer noch recht großen Gegenwind. Und da haben wir sicher auch noch einiges vor uns, wenn wir das wirklich angehen möchten. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, wo es quasi darum geht, wie du aus Sicht deiner politischen Ämter, die du innehattest, Schule siehst oder Probleme der Schule auch benennst. Wie sieht denn für dich die Schule der Zukunft oder eine gute Schule der Gegenwart aus?
Boah, das ist sehr breit gefächert. Ich meine, das Buch hat sehr viele Kapitel und es beschäftigt sich ja oder versucht ja möglichst alle Ecken auch kurz und knapp zu beleuchten. Letztendlich ist, glaube ich, das Wichtigste, eine Schule zu haben mit einer guten Schulgemeinschaft, wo man auch offen miteinander umgeht, respektvoll miteinander umgeht und wo es eben demokratische Strukturen gibt, dass eben alle, auch die Schülerinnen und Schüler, die Möglichkeit haben, ihre Ideen und ihre Wünsche einzubringen und auch umzusetzen. Dann geht es natürlich weiter um so Themen wie Digitalisierung, wie gestalten wir Methodik der Schule. Da haben wir noch ganz viel vor uns. Wir können, glaube ich, die Augen vor der Digitalisierung nicht mehr zumachen. Die kommt, die ist da, im Arbeitsleben ist sie schon angekommen. Wir müssen gucken, wie können wir SchülerInnen sinnvoll an diese digitale Welt auch heranfinden und sie letztendlich in Schule implementieren. Es geht um Fragen, was ist die Aufgabe einer Lehrkraft in einer digitalen Welt, in der ich, wenn ich einmal auf ChatGPT klicke, alle Antworten kriegen kann oder vermeintlich alle Antworten kriegen kann, die ich will. Braucht es da überhaupt noch den Frontalunterricht, wo ich anderthalb Stunden lang mit Wissen bombardiert werde, oder wird vielleicht die Lehrkraft eher zu sowas wie einem Lernbegleiter und befähigt die SchülerInnen, Informationen differenziert beschaffen zu können und gibt individuelle Hilfestellungen, aber Lernen an sich funktioniert etwas selbstbestimmter. Also es sind ganz, ganz viele Bereiche, die man da angehen kann, in der Schule auch darüber hinaus noch mit psychischer Gesundheit und so weiter und so fort, damit man so eine perfekte Schule hinbekommen würde. Aber das sprengt jetzt, glaube ich, den Rahmen, wenn ich alles im Detail durchgehe.
Deshalb möchte ich gerne ein paar Punkte aus deinem Buch aufgreifen.
Ja.
Was du zum Beispiel recht interessant beschreibst aus der Sichtweise von Schülerinnen und Schülern, ist der Lehrkräftemangel. Den haben wir bei uns auch, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so akut wie in Deutschland. Ja. Was siehst du da für Möglichkeiten?
Naja, es war bei uns auch, weil er bei uns eben sehr akut ist, auch im Verlauf des Jahres breit diskutiert worden. Da kamen so Vorschläge wie, wir holen pensionierte Lehrkräfte wieder aus der Rente zurück oder wir schaffen Teilzeit ab. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, aber die Lösung ist auch da etwas multidimensionaler. Es geht, glaube ich, einmal darum, diesen Lehrberuf an sich nochmal etwas attraktiver zu gestalten und attraktiver auch dafür zu werben. Es geht aber auch schon davor los, wenn es dann um den Studienbeginn als Lehrkraft geht. Da haben wir in Deutschland sehr große Hürden. Beispielsweise als Musiklehrer muss ich verpflichtend 2 Instrumente vollumfänglich spielen können oder als Kunstlehrer muss ich ein halber Picasso sein. Da steht aber wiederum dagegen, dass wenn es eben diese Lehrkräfte nicht gibt, eine fachfremde Lehrkraft einfach mal in der Klassenstufe 5 Kunst übernimmt, obwohl sie noch nie Kunst gemacht hat oder Musik unterrichtet, obwohl sie kein Instrument kann. Das widerspricht sich auch einfach so ein bisschen. Also da geht es darum, auch diese Einstellungshürden eben anzupassen. Es geht um das Thema Bezahlung der Lehrkräfte. Auch das ist ein Problem. Lehrkräfte in Deutschland sind prinzipiell verbeamtet und die Bezahlung der Beamten ist bei uns Sache der Bundesländer. Und zum Beispiel wir als kleines Saarland, wir haben eine Universität, da werden aber lange nicht alle Fächer abgedeckt, die man als Lehrer studieren könnte. Das bedeutet, viele Lehrkräfte bei uns studieren im Nachbarbundesland in Rheinland-Pfalz und merken dann, ich kann nicht nur in Rheinland-Pfalz viel mehr verschiedene Fächerkombinationen studieren, sondern werde auch noch viel besser bezahlt, weil das kleine Saarland hat einfach das Geld nicht dafür. Dann bleibe ich doch Lehrkraft in Rheinland-Pfalz und gehe nicht ins Saarland. Also auch das ist ein Problem. Und auch, wie die Finanzierung bei uns verteilt ist. Gymnasiallehrer verdienen bei uns am meisten, Grundschullehrer am wenigsten. Das ist ein bisschen so, als wenn ein Architekt ein Haus baut und sagt, ach, den Keller, den plane ich später, ich plane mal alles andere, das Fundament ist nicht so wichtig. Nein, in der Grundschule wird das Fundament für die Bildung gelegt. Die Lehrkräfte haben es verdient, genauso viel bezahlt zu bekommen wie ein Gymnasiallehrer, der letztendlich quasi nur noch die Krone aufsetzt. Also auch da muss einfach bei der Bezahlung der Lehrkräfte noch einiges passieren. Letztendlich geht es dann aber auch um so Themen wie Respekt gegenüber den Lehrkräften von Seiten der Schüler, aber auch andersrum, das muss ich dazu sagen, auch da kann man einiges erleben. Also das ist tatsächlich ein großes Problem, was man allerdings sehr multidimensional angehen kann und angehen müsste, damit sich da etwas verbessert.
Ja, also wenn du das so erzählst, das ist bei uns ähnlich. Es hat vielleicht ein bisschen andere Akzente, aber auch hier bei uns ist je nach Bundesland, je nach Kanton sind die Lehrkräfte unterschiedlich bezahlt, die oberen Stufen viel mehr als die unteren etc. Also ich sehe da viele Parallelen. Wie sieht es denn aus mit Unterrichtsinhalt? Jetzt, wenn ihr aus der Schülerschaft bestimmen könnt, was müsste sich am Unterrichtsinhalt ändern? Weil zum Teil muss man ja schon Dinge können, die laut Lehrplan verankert sind, nehme ich an, die Probleme habt ihr auch, aber das entspricht ja überhaupt nicht eurer Realität. Was müsste denn anders laufen?
Das ist richtig. Also ich sag mal so, wenn man so Leute fragt, was erwartet ihr denn von Schule, dann ist normalerweise die Aussage, naja, Ziel von Schule ist, die jungen Menschen auf das Leben vorzubereiten. Aber wenn wir jetzt tatsächlich darauf dann mal den Fokus legen, merkt man, Schule verfehlt das doch ziemlich stark. Weil so Sachen, die ich später brauche, sobald ich aus der Schule raus bin, von welche Versicherungen brauche ich, was muss ich eigentlich bei einer Miete beachten, wenn ich eine Wohnung miete, was ist eigentlich eine Steuererklärung, wie mache ich eine Steuererklärung und so weiter und so fort. Davon haben die Schüler keine Ahnung, können aber Integralrechnung und Kurvendiskussion blind, was man eigentlich nur noch braucht, wenn man später Mathematik studiert. Und da merkt man einfach, dass irgendwie der Fokus da von Schule verrutscht ist, zumindest auch dann, wenn man sagt, Schule soll das Ziel haben, die SchülerInnen auf ihr Leben vorzubereiten. Und da merken wir einfach, dass dann, wie gut die SchülerInnen sich dann letztendlich in ihrem Leben zurechtfinden, dann doch wieder sehr stark von dem Haushalt abhängt, aus dem sie kommen und was sie eben privat vermittelt bekommen haben durch ihre Eltern, Angehörige, Pflegeeltern und so weiter und so fort. Und da sagen wir einfach, das kann nicht sein. Schule ist dafür da, um eine Grundlage zu schaffen, damit ich danach alles studieren kann, wenn ich ein Abitur mache oder jegliche Ausbildung machen kann, die mich interessiert, und mich selbstständig nachher als selbstständiger und eigenbestimmt lebender Mensch in der Welt bewegen kann. Und das erfüllt Schule nun mal einfach nicht.
Du sprichst in deinem Buch ja noch andere Themen an. Es heißt übrigens für die, die es interessiert, total überfordert, total kaputt, total wichtig, wie Schule sein sollte und was ihr dafür tun müsst. Kannst du mal erzählen, was war deine Motivation, dieses Buch überhaupt zu schreiben?
Tatsächlich hatte ich gar nicht so die Idee, jetzt zum Ende meiner 5 Jahre Amtszeit ein Buch zu schreiben. Ich hatte tatsächlich schon seit ich kleines Kind bin immer den Traum gehabt, ein Buch zu schreiben, war mir einfach nur immer zu anstrengend und hatte auch irgendwie kein Ziel vor Augen. Und zum Ende meiner Amtszeit hat mich tatsächlich ein Verlag angesprochen, der ein Porträt über mich im Radio gehört hat und meinte, Lennart, du erzählst da sehr viel spannende Sachen. Es gibt nirgendwo so ein Buch, ein How-to-Schule aus Sicht von SchülerInnen. Es gibt immer irgendwelche Professoren oder Doktoranden, die darüber sprechen, aus fachlicher Sicht, wie Schule anders werden könnte, aber noch nie irgendwie von der Seite derer, die Schule aktiv erleben und dort drin leben müssen, und zwar den Schülerinnen und Schülern. Hättest du nicht Lust, zum Abschluss deiner Amtszeit das Buch zu schreiben? Und ich war so irre und habe neben meinem Abitur gesagt, klar, mache ich. Dadurch ist jetzt aber dieses schöne Buch entstanden.
Ja, ich finde, es ist sehr lesenswert. Da hat es wirklich gute Beispiele drin. Und jetzt hast du selber gesagt, deine Amtszeit ist jetzt vorbei. Was steht als nächstes bei dir an?
Genau, also tatsächlich bin ich frisch verbeamtet, mache jetzt Staatsdienst, mache gerade mein Studium, um dann später im Ministerium zu arbeiten und vielleicht dann ja auch von innen heraus was bewirken zu können.
Das würde ich hoffen, weil ich denke, engagierte Männer, Frauen und Menschen wie dich braucht es. Lennart, ich danke dir herzlich für das Gespräch und hoffe, dass du deine Ziele erreichen kannst.
Ich habe zu danken. Vielen Dank und liebe Grüße in die Schweiz.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.